Wirtschaftspolitik neu denken. Ein Podcast von Radio Lora. In Kooperation von Lora München mit der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik e.V., der Arbeitnehmerkammer Bremen, ATTAC und dem Bereich Wirtschaftspolitik bei Verdi.
Folge 2. Die Rente ist sicher. Auch morgen.
Und es gilt auch der Satz, so mitschreiben, die Rente ist sicher.
Glauben Sie, dass die jetzige Rentenversicherung sicher ist?
Ich weiß nicht, man muss so viel extra noch versichern, dass man überhaupt irgendwas später zum Leben hat. Also man geht arbeiten und kriegt einfach nicht das am Ende raus, was man hier wirklich braucht.
Nein, überhaupt nicht.
Nein.
Bauchgefühl.
Ich würde sagen, persönlich nein.
Ich weiß es nicht, ich wünsche es mir.
Ja, kann ich schon sagen.
Wenn die Regierung schon damit spielt, mit dem Gedanken, eventuell eine börsenbasierte Rentenversicherung auf den Weg zu bringen, dann kann man daran schon ablesen, dass die Sorge groß ist, dass die nicht sicher sind.
Sicher schon, aber ich glaube, dass das nicht ausreicht, weil es immer weniger wird, also immer weniger wert.
Herzlich willkommen bei unserer Sendung Wirtschaftspolitik neu denken. Heute mit dem Thema Die Rente ist sicher. Auch morgen noch. Der ehemalige Bundesarbeitsminister Norbert Blüm, den wir gerade eben gehört haben, war sich da ganz sicher. Ganz so sicher sind sich die Menschen, die wir am Harras im reichen München auf der Straße befragt haben, da nicht. Einige wünschen es sich zwar oder hoffen es sehr, dass die Rente reicht, andere sind vom Gegenteil überzeugt. Die Rente, meinen sie, wird nicht reichen, um den jetzigen Lebensstandard zu sichern. Stattdessen müssten sie zusätzlich selber etwas ansparen. Nur wie und wie viel? Das ist genauso unsicher wie unser Titel. Die Rente ist sicher, auch morgen noch. Um Annahmen über die Zukunft der Rente auf ein stabiles Fundament zu setzen, wollen wir in dieser Sendung einige Grundlagen bereitstellen und Ausblicke wagen. Wir beschäftigen uns mit der Funktionsweise und den Herausforderungen unseres Rentensystems, wegen ab zwischen dem Schutz vor Altersarmut und der Sicherung des Lebensstandards. Welche Maßnahmen werden von Seiten der Regierung und der Politik zur Sicherung der Rente diskutiert? Wir lassen aber auch den Blick in andere Länder schweifen, um von ihnen zu lernen. So hoffen wir herauszufinden, was eigentlich getan werden muss, um die Zukunft der Rente zu sichern. Das alles diskutiert unsere Redakteurin Martina Helbing mit den Experten Dr. Magnus Brosig, Politikberater, Referent für Sozialversicherungs- und Steuerpolitik von der Arbeitnehmerkammer Bremen und Alfred Eibel, Experte für Finanz- und Steuerpolitik bei ATTAC und ehrenamtlicher Versichertenberater bei der Deutschen Rentenversicherung. Aber hören wir noch einmal die Menschen auf der Straße.
Was erwarten Sie denn, wenn Sie an Ihre Rente denken? Wird sie für ein gutes Leben reichen oder erwarten Sie für sich sogar Altersarmut?
Ich glaube eher, wenn alles gut läuft, kann man sagen, wir können schön leben. Aber wenn das so bleibt auf diesem Stand, dann wirklich die Armut.
Also ich denke mal, ich habe gut vorgesorgt. Also es wird reichen, denke ich.
Ich erwarte, dass man privat vorsorgen muss und dass die gesetzliche Rente bestimmt nicht ausreicht, um einen angemessenen Lebensstandard erhalten zu können.
Also für mich, wenn ich in Deutschland bliebe, eher Altersarmut sogar.
Ich erwarte nicht, dass ich werde die Rente bekommen oder wenn ich werde die Rente bekommen, das wäre ganz niedrig wahrscheinlich.
Ich erwarte, dass sie reicht, weil ich plane, mein Alter in Sizilien zu vollbringen und da braucht man nicht so viel wie hier.
Ja, auf die Rentenversicherung allein habe ich mich auch nicht verlassen, weil die mir zu unsicher waren. Also ich hoffe, dass trotzdem noch was rauskommt, aber die Wahrscheinlichkeit wird wahrscheinlich immer ein bisschen weniger wert.
Ich bin selbstständig, ich arbeite dran, dass es keine Altersarmut wird. Ich versuche, was wegzulegen.
Ich habe ein bisschen das Glück, dass ich verbeamtet bin und eine Pension bekomme und hoffe, dass ich da ganz gut abgesichert bin tatsächlich. Ja.
Ah, ich bin mir eigentlich sicher, dass ich privat auch noch was machen muss, dass es nicht ausreichen wird.
Ich bin jetzt Anfang 30, ich mache mir da noch nicht so die großen Sorgen drum, weil meiner Meinung nach die Sorgen eher sind, dass das ganze Finanzsystem in 30 Jahren überhaupt noch funktioniert.
3 Kinder und wenig gearbeitet, deshalb wird es mir für mich alleine kaum reichen.
Bevor wir nun auf die Sicherheit und Finanzierbarkeit der Renten kommen, wollen wir unser Rentensystem genauer anschauen, denn die Rente ist ein vielschichtiges Thema. Hier nun ein paar Fakten.
Die deutsche Rentenversicherung. Was steckt dahinter? Unsere gesetzliche Rente ist das Fundament der Altersvorsorge von Millionen Deutschen und soll es auch bleiben. Doch wie ist sie grundsätzlich organisiert? Es ist eine Versicherung der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Beamte, Freiberufe, Landwirte haben eigene Systeme. Das führt also zu einer starken Zersplitterung, die noch aus der ständisch geprägten Anfangszeit der Sozialversicherung herrührt und nie beseitigt wurde. Die Höhe der gesetzlichen Rente in Deutschland hängt allerdings sehr stark von der individuellen Erwerbs- und Beitragsbiografie ab. Wer viel verdient, zahlt entsprechend mehr in die Rente ein und bekommt später eine höhere Rente. Dieses Äquivalenzprinzip ist ein grundlegendes Prinzip im deutschen Rentenrecht und stellt auf die individuelle Leistungsfähigkeit der Versicherten ab. Es fragt sich dabei aber nicht, ob der Versicherte, aus welchen Gründen auch immer, in der Lage ist, auch hohe Beiträge zur Rentenkasse zu zahlen, um eine gute Rente zu bekommen. Dieses Prinzip wird daher kritisch betrachtet und von vielen Menschen als ungerecht empfunden, zumal viele Länder auch in größerem Umfang soziale Komponenten in ihre Altersvorsorgesysteme eingebaut haben. Unser Rentensystem basiert auf einem Umlageverfahren. Die Renten, die heute ausgezahlt werden, werden durch die Beiträge finanziert, die aktuell in die Rentenkasse eingezahlt werden. Beschäftigte und Arbeitgeber leisten monatliche Beiträge auf Grundlage des jeweiligen Bruttolohns. Seit langem wird die demografische Entwicklung als Gefahr für unser Rentensystem gesehen. Weniger arbeitende Menschen müssen mehr RentnerInnen finanzieren. Um diese zukünftig steigende Belastung zu reduzieren, gibt es immer wieder Überlegungen, dass die Beschäftigten länger arbeiten, also länger in die Rentenkasse einzahlen oder dass die RentnerInnen weniger Geld erhalten sollen, also das Rentenniveau gesenkt wird. Es gibt auch ansonsten eine Menge Vorschläge, wie die Rente gesichert werden kann. Unter anderem in dem Schritt zu einer kapitalbasierten Rente, allgemein als Aktienrente bezeichnet.
Soweit ein erster kurzer Überblick. Begeben wir uns nun mit unseren beiden Experten auf Spurensuche. Sind die Bedrohungsszenarien gerechtfertigt? Und wenn ja, welche Lösungsvorschläge gibt es? Martina Helbing führte ein Gespräch mit ihnen.
Bei mir im Studio ist Alfred Eibel von ATTAC und Magnus Brosig von der Arbeitnehmerkammer in Bremen. Schön, dass ihr euch Zeit nehmt. Oft wird ja behauptet, wie eben auch im Straßeninterview zu hören, dass wir uns im demografischen Wandel zukünftig keine ordentliche gesetzliche Rente mehr leisten können. Stimmt das wirklich?
Nein, das stimmt auf keinen Fall, denn die deutsche Gesellschaft ist sehr leistungsfähig. Wir haben ein Bruttoinlandsprodukt von 3.600 Milliarden Euro und daraus können Renten relativ leicht finanziert werden. Wir konnten es uns sogar bei Corona leisten, einen Teil unserer Wirtschaft stillzulegen oder stark einzuschränken. Und trotzdem ist niemand verhungert. Die Gesellschaft insgesamt, unsere Volkswirtschaft, ist eine sehr leistungsfähige, sehr starke Volkswirtschaft. Das heißt, von dem Produktbereich, der in Deutschland erzeugt wird, geht ein Zehntel in die gesetzliche Rentenversicherung. Und da ist jetzt dann die Frage, ob aus diesem Zehntel dann vielleicht 11% werden oder ob das dann die deutsche Volkswirtschaft scheitert, wenn das eben vielleicht auch mal 12% sind. Das glaube ich nicht, sondern es ist eindeutig eine Verteilungsfrage. Und die Renten werden ja immer bezahlt aus dem laufenden Einkommen. Ist ja nicht so, dass Kapital Geld erzeugt, sondern Kapital arbeitet nicht, sondern lässt arbeiten. Lässt arbeiten, lässt Menschen arbeiten und das von den Menschen erzeugte Produkt wird dann verteilt an die Kapitalbesitzer, an die Arbeitnehmer und an den Staat. Und die Frage ist dann, wie viel davon geht an die Rentner? Und es ist nicht absehbar, dass die Leistungsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft groß schwindet. Und auch die Frage der Demografie, da ist es so, ja, dieses Thema gibt es schon lange, immer wird geklagt und morgen ist die Rente nicht mehr sicher und können wir uns die Rente morgen noch leisten. Aber bisher war es immer so, dass die Produktivität der Gesellschaft viel höher gestiegen ist als der demografische Wandel. Von daher wird auch morgen die Rente noch sicher sein.
Aber jetzt kommen die Babyboomer und der demografische Wandel wird wirklich gewaltig. Viele Leute glauben nicht daran. Wie kann denn da ein stabiles Rentensystem aussehen? Wie kann es finanziert werden?
Ja, wie ja gerade schon richtig gesagt worden ist, ist es so,
dass letzten Endes die Sozialleistungen wie Renten aus der laufenden Wirtschaftsleistung bestritten werden müssen. Und es ist eben so, dass die auch in Zukunft locker, muss man sagen, ausreichen wird, um vernünftige Renten zu finanzieren. Letztlich ist das also die Frage, ob wir Renten finanzieren können, eine Verteilungsfrage, eine politisch zu beantwortende Frage. Sind wir bereit, aus dieser Wirtschaftsleistung das tatsächlich so leisten? Die sollte man entsprechend beantworten. Man muss es in Anführungsstrichen also nur wollen und alles dafür tun. Und dann ist die Frage, welche Schritte müsste man dafür tun, um das auch im demografischen Wandel, soll man sagen, zu erleichtern, diese Finanzierung sicherzustellen. Und da gibt es letzten Endes zwei wesentliche Felder, auf denen man arbeiten muss mit Blick auf die Rente in Deutschland. Das erste Feld ist, dass die Beitragsbasis gestärkt werden muss. Das hilft also einmal dem System insgesamt, also allen Renten kann man sagen, und das hilft auch jeweils den Einzelnen. Man muss als Teil dieser Stärkung der Beitragsbasis die Qualifizierung deutlich ausbauen. Wir müssen zweitens zusehen, dass wir wirklich in der Breite, gerade auch in der unteren Einkommenshälfte, wieder gute Löhne hinbekommen, Stichwort Mindestlohn weiter ausbauen. Was noch wichtiger ist eigentlich, die Tarifbindung in der Breite mit wirklich guten Löhnen stärken. Und als dritten Aspekt in diesem Beitragsbasispunkt müssen wir Hürden abbauen für Teilhabe auf dem Arbeitsmarkt. Das gilt gerade für Frauen, wenn wir beispielsweise an Kinderbetreuung denken, die deutlich ausgebaut werden muss, Maßnahmen im Steuerrecht, Stichwort Ehegattensplitting, Steuerklassen und so weiter. Das gilt aber auch dafür, dass wir die Minijobs eigentlich deutlich zurückdrängen oder sogar ganz abschaffen müssten. Also all diese Elemente sind wichtig, um die Beitragsbasis zu stärken für alle und für die Einzelnen. Und zweitens müssen wir auch die Beitragsbasis verbreitern. Also wir brauchen mindestens eine Erwerbstätigenversicherung, sprich wir müssen die Beamten und die Selbstständigen perspektivisch auch reinbekommen in die Rentenversicherung. Und je nachdem, was man erreichen möchte mit der Rentenversicherung, sollten wir möglicherweise das System auch schrittweise in eine Wohnbürgerversicherung ausbauen, wo wirklich alle, die im Land leben, dann auch dran beteiligt sind. Das ist letzten Endes auch wieder eine politische Frage, was möchte man erreichen. Bisher ist es so, dass wir ein ziemliches Splittersystem haben, das muss man sagen, an frühere Jahrhunderte erinnert, wo einzelne Statusgruppen jeweils ihre einzelnen Systeme haben. Das ist insgesamt nicht zukunftsträchtig und eigentlich alle anderen Länder haben das mittlerweile auch erkannt und haben entsprechende Schritte unternommen und ihre Systeme weiterentwickelt. Ein gutes Beispiel dafür ist Österreich.
Ja, zu Österreich kommen wir dann später in den nächsten Blöcken, wenn wir schauen, was wir von anderen Ländern lernen können.
Es kann also auch in Zukunft gute Renten geben. So sehen das zumindest unsere Experten Alfred Eibel von ATTAC und Dr. Magnus Brosig von der Arbeitnehmerkammer Bremen. Die Rente kann locker finanziert werden, wenn es politisch gewollt ist. Allerdings muss das Rentensystem unbedingt gestärkt werden, wie eben festgestellt. Möglichst alle Menschen sollen in die Rentenkasse einzahlen. Zusätzlich kann mit besseren Löhnen und weniger prekärer Beschäftigung erreicht werden, dass mehr Geld in die Kasse fließt. Nur glauben die Menschen, dass das klappt? Dass ihre Rente später zu einem guten Leben reicht? Oder zumindest Altersarmut verhindert? Wir fragten nach.
Was erwarten Sie denn, wenn Sie an Ihre Rente denken? Wird sie für ein gutes Leben reichen oder erwarten Sie für sich sogar Altersarmut?
Ich glaube eher, wenn alles gut läuft, kann man sagen, wir können schön leben. Aber wenn das so bleibt auf diesem Stand, dann wirklich die Armut.
Also ich denke mal, ich habe gut vorgesorgt. Also es wird reichen, denke ich.
Ich erwarte, dass man privat vorsorgen muss und dass die gesetzliche Rente bestimmt nicht ausreicht, um einen angemessenen Lebensstandard erhalten zu können.
Also für mich, wenn ich in Deutschland bliebe, eher Altersarmut sogar.
Ich erwarte nicht, dass ich werde die Rente bekommen oder wenn ich werde die Rente bekommen, das wäre ganz niedrig wahrscheinlich.
Ich erwarte, dass sie reicht, weil ich plane, mein Alter in Sizilien zu vollbringen und da braucht man nicht so viel wie hier.
Ja, auf die Rentenversicherung allein habe ich mich auch nicht verlassen, weil die mir zu unsicher waren. Also ich hoffe, dass trotzdem noch was rauskommt, aber die Wahrscheinlichkeit wird wahrscheinlich immer ein bisschen weniger wert.
Ich bin selbstständig, ich arbeite dran, dass es keine Altersarmut wird. Ich versuche, was wegzulegen.
Ich habe ein bisschen das Glück, dass ich verbeamtet bin und eine Pension bekomme und hoffe, dass ich da ganz gut abgesichert bin tatsächlich, ja.
Ah, ich bin mir eigentlich sicher, dass ich privat auch noch was machen muss, dass es nicht ausreichen wird.
Ich bin jetzt Anfang 30, ich mache mir da noch nicht so die großen Sorgen drum, weil meiner Meinung nach die Sorgen eher sind, dass das ganze Finanzsystem in 30 Jahren überhaupt noch funktioniert.
3 Kinder und wenig gearbeitet, deshalb wird es für mich alleine kaum reichen.
Die gesetzliche Rente wird nicht reichen. Das glauben viele der eben gehörten Münchner Bürgerinnen und Bürger. Beamte fühlen sich sicherer, einige Menschen sorgen privat fürs Alter vor. Das kann aber nicht jede oder jeder. Unsere Experten sind dagegen überzeugt, dass das Rentensystem auch in Zukunft gut funktionieren kann und trotz der Demografie finanzierbar wäre. Dafür machten sie viele Vorschläge für die Zukunft des Rentensystems. Aber das System ist ja das eine, die Lage der Einzelnen das andere. Was hilft denn Menschen bei schon vorhandenen Problemen? Wie kann zum Beispiel die Rentenlücke der Frauen von ca. 48% gegenüber den Männern geschlossen werden? Die Gender Pay Gap, also der Unterschied zu den männlichen Löhnen, liegt zurzeit bei 18%. Dieser vervielfacht sich ja bis zur Rente. Da ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Also was tun wir jetzt, auch gegen Altersarmut, wollte unsere Kollegin Martina Helbing von den Experten Alfred Eibel von ATTAC und von Dr. Magnus Brosig von der Arbeitnehmerkammer Bremen wissen.
Es ist ja eben schon darauf hingewiesen worden, dass das deutsche Rentensystem ganz wesentlich von dem sogenannten Äquivalenzprinzip geprägt ist. Also vereinfacht gesagt, wer mehr eingezahlt und länger eingezahlt hat, der kann dann auch eine höhere Rente erwarten. Es gibt durchaus einen Sozialausgleich, darauf muss man nochmal hinweisen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also es gibt nicht nur das reine Äquivalenzprinzip, es gibt auch durchaus Ausgleich in schwierigen Phasen, was Arbeit angeht. Aber dieser Sozialausgleich ist letzten Endes nur eine kleine Ergänzung zu dem, was eigentlich im Kern weiterhin diese Arbeitsmarktrente, wie man sie nennen könnte, ist. Im Kern geht es nach wie vor um den vorherigen Lohn. Und natürlich führt das dazu in der Konsequenz, dass das Rentensystem ziemlich problematisch ist, letztlich für Menschen, die kein in Anführungsstrichen erfülltes Erwerbsleben hinlegen können mit guten Löhnen. Und für diese Menschen kommt dann eben dazu, dass sie einmal sozusagen die aus Sicht des Rentensystems schwierige Biografie vorweisen und das Rentensystem selbst, das ist leider ja nichts Neues, in den letzten Jahren in der Leistungsfähigkeit reduziert wurde. Und daraus, wenn man das sozusagen multipliziert, ein schwaches Rentensystem und schwierige Erwerbsbiografien für einzelne Personen, ergibt sich fast zwangsläufig bittererweise für ganz viele Menschen Altersarmut. Daran wird auch im Übrigen das, was jetzt Grundrente genannt wird, was also tatsächlich eher Zuschläge sind auf die Rente, die sich nach der tatsächlichen individuellen Vorleistung von Menschen, die lange zum geringen Lohn verdient haben, nicht wirklich was ändern. Also diese Grundrente ist definitiv eine Verbesserung, aber sie ist keine Lösung, um Altersarmut in der Breite in Deutschland bekämpfen zu können. Und deswegen muss man sich die Frage stellen, was kann man da machen? Wie kann man das lösen, dieses Problem? Man muss letzten Endes wirklich alles dafür tun, dass man gute und auch Versicherte, ne, Stichwort Selbstständige, häufig bisher gar nicht in der erwerbstätigen Versicherung, die wir eben noch nicht haben. Wir müssen eine Versicherung haben, wo auch alle dabei sind und die Chance haben, einzuzahlen, erzahlen müssen. Wir müssen also alles für diese gute und versicherte Erwerbsbeteiligung tun. Im Übrigen, der Gender Pension Gap, der ist ja auch gerade schon angesprochen worden, der gerade in Westdeutschland historisch wirklich sehr hoch liegt, der sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten etwas reduziert hat, aber immer noch sehr hoch ist, bei ungefähr 50%. Dieser Gender Pension Gap, das zeigen auch Beispiele in anderen Ländern, der ist letztlich immer dann hoch, egal wie das Rentensystem aufgebaut ist, wenn die Frauen auf dem Arbeitsmarkt hinterherhängen, weil man ihnen Hürden aufbaut in puncto Kinderbetreuung und Co. Also auch wenn man zum Beispiel eine Grundrente für alle einführt, die definitiv vor Armut schützt, dann ist das so in solchen Ländern, zum Beispiel in den Niederlanden oder in der Schweiz, dass trotzdem der Gender Pension Gap hochliegen wird, weil die Männer, ich sag mal, in Vollzeit überwiegend arbeiten, längere Erwerbsbiografien hinbekommen, weil die dann Zusatzversorgungssysteme haben und diesen Gender Pension Gap wieder anwachsen lassen. Also man kommt letztlich bei allen Ausgleichsmechanismen nicht drumherum, dass man wirklich zentral am Arbeitsmarkt ansetzt und da die Gleichstellung hinbekommt, damit sie dann auch in der Rente ein.
Aber das ist ja alles erst, was in der Zukunft wirkt. Wie kriegen wir es hin, dass die Leute, die jetzt, die Frauen, die Teilzeit gearbeitet haben, viele Menschen im Niedriglohnsektor, dass die nicht abgehängt werden?
Ich denke, da ist es notwendig, neben einer Rente, die erwerbsbezogen ist, also einkommensbezogen ist, noch eine zweite Komponente hinzuzufügen. Wir nennen sie Basisrente. Das heißt, wir brauchen eine zusätzliche Rentenkomponente, eine Basisrente, die alle Bürger in der Bundesrepublik umfasst, denn auch der Selbstständige, und aus meiner Praxis als Versichertenberater weiß ich das, wie viele Selbstständige in der Altersphase dann wirklich mit Minimaleinkommen rumkrapsen, mit Minimalrenten und dann bis ins hohe Alter hinein noch arbeiten müssen. Wir brauchen eine Altersabsicherung, die alle Menschen umfasst. und sicher vor Altersarmut schützt und da sie auch alle Menschen umfassen soll, ist auch klar, dass alle Einkommenskomponenten zur Finanzierung dieser Rente beizutragen haben. Wir brauchen eine klare, eindeutige Basisrente, wie es es in anderen Ländern ja auch gibt, die sicher vor Altersarmut schützt und da sie alle Menschen umfasst, dann natürlich auch aus allen Einkommenskomponenten heraus zu finanzieren ist.
Da würde ich gerade ganz gerne einsteigen, nach diesem deutlichen Plädoyer für die armutsvermeidende Basisrente, um den Blick sozusagen noch mal ein bisschen weiten, noch mal darüber hinaus zu gehen über die Problematik Altersarmut. Also natürlich ist es so zweifellos, dass Altersarmut ein Problem ist, dass sie tatsächlich auch ein deutlich zunehmendes Problem ist. Das sehen wir heute schon in den Zahlen und das wird eben absehbar noch steigen. Also dass ein deutlich höherer Anteil als heute im Alter tatsächlich arm sein wird. Darum muss man sich kümmern, definitiv. Dafür brauchen wir auch neue Instrumente, deutlich über das, was jetzt Grundrente genannt wird, aber keine ist hinaus. Klar muss gemacht werden, klar ist, dass Vermeidung von Altersarmut wichtig ist, aber dass in einem insgesamt wohlhabenden Land wie Deutschland das sozusagen nicht das Ende der, wie soll man sagen, sozialpolitischen Fahnenstange sein kann. Also es darf nicht unser Anspruch bleiben, uns sozusagen in Anführungsstrichen nur darum zu kümmern, um diesen Basissockel, sage ich mal, sondern wir müssen sicherstellen, dass wir jedenfalls für die breite Mitte, die es ja nach wie vor glücklicherweise gibt, einen Lebensstandard, den sie sich vorher erarbeitet hat, in vielen Erwerbsjahren auch im Alter dann aufrechterhalten können. Und ihr genügt es eben nicht, sozusagen nur in Anführungsstrichen eine armutsvermeidende Rente zu erhalten. Also ein System beispielsweise, wo jeder nur 800 oder 1000 Euro, sagen wir eher 1000 Euro, armutsvermeidende Rente bekommt, das würde definitiv nicht reichen, sondern da ist es eben wichtig, dass man dann, wie wir es ja tatsächlich zurzeit haben, ein äquivalenzorientiertes System obendrauf setzt, um den vorher erworbenen Lebensstandard weitgehend halten zu können. Das ist auch, muss man sagen, politisch in weiterer Hinsicht wichtig, denn wenn die breite Mitte den Eindruck hat, für uns kommt aus dem System nichts mehr raus, es geht sozusagen nur noch um bloße Armutsvermeidung, dann meldet sie sich ja letztens auch politisch von diesem System ab. Und dadurch ist es dann nicht mehr tragfähig. Also wir müssen alle ein Interesse daran haben, dass wir uns um beide Ziele kümmern, dass wir die beide gut erreichen. Die Basis Armutsvermeidung, sag ich mal, und die darüber angesiedelte Lebensstandardsicherung. Und dafür ist eine Maßzahl ganz zentral oder ein Maßstab. Das Rentenniveau sollte man sich nicht kleinreden lassen. Das Rentenniveau ist ganz wichtig. Und wir brauchen letzten Endes für Lebensstandardsicherung ein ordentliches und dauerhaft stabiles Rentenniveau von mindestens 50%, gerne ein paar Prozentpunkte mehr. Also das nochmal ein Plädoyer, beide Sachen zusammenzudenken und nicht eins aus dem Blick zu verlieren.
Ein höheres Rentenniveau muss also her. Und zwar sofort. Schließlich ist Altersarmut für viele Menschen jetzt schon traurige Realität. Und viele erwarten, wenn sich nichts ändert, einen deutlichen Verlust des bisherigen Lebensstandards. Die beschlossene Grundrente ändert daran wenig bis gar nichts. Alfred Eibel von ATTAC schlägt deshalb eine armutsvermeidende Basisrente vor, während Dr. Magnus Brosig dieses nicht ausreichend findet. Auch die arbeitende Mitte soll ihren bisherigen Status aufrechterhalten können, also Basisrente plus einen Betrag, der sich aus ihren eingezahlten Beträgen während ihres Arbeitslebens ergibt. Doch wie geht das? Wir können ja den demografischen Wandel nicht leugnen. Wie kann das Problem gelöst werden? Wir fragten im reichen München weiter nach.
Könnte denn die Gesellschaft solidarisch eine menschenwürdige und lebensstandardsichernde Rente für alle bewerkstelligen?
Ich glaube schon. Das ginge bestimmt, wenn sie es irgendwie nur machen wollten.
Nein, glaube ich nicht, nein.
Wenn es entsprechende Reformen geben würde, vielleicht schon.
Könnte man schon, das auf jeden Fall. Möglich wäre alles, man sieht es ja in anderen Ländern. Man sieht ja anhand der Statistiken, wie schlecht Deutschland abschneidet bei den Renten.
Die sollte es, aber ob sie es wirklich kann, weiß ich nicht.
Ja, definitiv. Prioritäten muss man setzen.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da müsste man sich den aktuellen Gegebenheiten anpassen und es immer wieder adaptieren.
Anscheinend schon, weil in Österreich geht es ja auch.
Ich finde, das ist die Aufgabe der Gesellschaft, für alle zu sorgen. Also so wie wir für die Kinder eine Kinderbetreuung brauchen, damit die Mütter auch arbeiten können, so wie sie sich das vorstellen, müssen wir gleichzeitig auch für andere Teile der Gesellschaft Verantwortung übernehmen. Das finde ich schon, ja.
Ja, die Gesellschaft soll für eine menschenwürdige und lebensstandardsichernde Rente für alle Menschen eintreten. Sie muss das sogar dringend tun. Das meinen zumindest die Menschen am Harras in München. Die Gesellschaft kann das auch, wenn sie nur die richtigen Prioritäten setzt. Es kommen auch einige Vorschläge, wie es gehen könnte. Zum Beispiel andere Länder als Vorbild nehmen, wie Österreich. Aber will die Bundesregierung überhaupt an einer großen Reform arbeiten? Daran zweifeln ja die meisten Bürgerinnen und Bürger, die wir befragt haben. Uns interessierte nun von den Experten Dr. Magnus Brosig und Alfred Eibel, ob denn ein großer Wurf zur Reform der Rente in nächster Zeit vorstellbar wäre. Wenn ja, welche Modelle sind denkbar? Unsere Kollegin Martina Helbing wollte von Ihnen wissen, wie es gehen könnte. ATTAC hat eine Petition gestartet, Nein zur Aktienrente, also gegen ein Projekt, für die sich die Ampelkoalition, allen voran die FDP, stark macht. Unsere Kollegin Martina Helbing wollte von Alfred Eibel wissen, was denn hinter dieser Aktienrente steckt, warum das ein Thema ist.
Ja, die Aktienrente ist deswegen auch insbesondere jetzt ins Gespräch gekommen, weil sie als Projekt der Ampelkoalition im Koalitionsvertrag steht. Das heißt, es soll ein Teil der Beiträge soll nicht mehr dazu dienen, wie im Umlageverfahren, die Renten der aktuellen Rentner zu finanzieren, sondern soll am Kapitalmarkt angelegt werden. Wir halten das für keine sinnvolle Lösung. Und dann schaut man sich konkret an, was die Ampel denn vorschlägt. Die sagen, wir wollen jährlich 10 Milliarden am Kapitalmarkt anlegen. Oder aufs Jahr gerechnet sind es 1,5% der Rentenzahlung. Die Aktienrente bringt also keine Stabilisierung der Alterssicherung. Dazu sind die ins Auge gefassten Volumina viel zu klein. Die Frage ist, warum wird es dann trotzdem so propagiert? Das eine ist natürlich, dass 10 Milliarden pro Jahr, die am Kapitalmarkt angelegt werden, natürlich eine Kurssicherung bringen, also eine Stabilität für die bisherigen Aktionäre. Und es geht einmal eine zweite Komponente dieser eher ideologischer Art. Die Rentner sind daran interessiert, dass die Löhne steigen, denn durch steigende Löhne werden auch die Renten höher. Wenn ich schrittweise zu einer Aktienrente umsteige, dann heißt die Devise Dividenden rauf, Löhne runter. Nur mit so einer Maßnahme habe ich höhere Dividenden und damit als Nebenprodukt auch höhere Renten. Also es geht darum, aus den Rentnern Kleinaktionäre zu machen, die sich gegen die Arbeitnehmer stellen und auf der Seite der Kapitaleigner für höhere Dividenden kämpfen.
Das ist also eher was für Spekulanten an der Börse. Also wenn eine Aktienrente nicht vielversprechend ist, wie uns eben Alfred Eibel von ATTAC erläuterte, können wir uns dann vielleicht etwas anderes vom Ausland abschauen, Magnus Brosig?
Das kann man definitiv. Da ist ja auch viel in Deutschland schon über viele Jahre auch diskutiert worden. Das Beispiel Österreich ist gerade auch schon genannt worden. Man muss, wenn man aufs Ausland guckt, sich vergegenwärtigen, dass das eine ganz vielfältige Landschaft ist. Also es ist nicht so, dass die Länder da alle ähnlich aufgestellt sind, sondern es ist ganz heterogen, auch innerhalb der EU übrigens, ganz verschiedene Rentensysteme. Und man kann letzten Endes sagen, alles, was man sich an Rentensystemen theoretisch vorstellen kann, das gibt's so ungefähr, mehr oder weniger, auch in der Praxis in irgendeinem Land. Die Frage ist eben, könnte man, selbst wenn solche Systeme da mal ganz gut funktionieren, das auf Deutschland übertragen? Und da muss man eben sagen, nicht alles, was tatsächlich in anderen Ländern möglicherweise gut funktioniert, wäre auch in Deutschland machbar. Einfach deswegen, weil wir in Deutschland ja diesen dicken Rententanker in Anführungsstrichen ja schon haben. Der ist unterwegs. Also wir haben ungefähr 25 Millionen Rentner in der Auszahlung an gut 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner. Wir haben nochmal deutlich mehr Leute, die aktuell Ansprüche erwerben oder zumindest mal erworben haben und dann sich Renten erwarten. Das heißt, wir können das System jetzt praktisch nicht im laufenden Betrieb nach so langer Zeit einfach umkrempeln und praktisch auf Null setzen und was ganz anderes anfangen. Man muss praktisch in diesem laufenden Betrieb Verbesserungen vornehmen. Ja, da geht einiges, aber das wäre dann auch eben das Mittel der Wahl, sozusagen die schrittweisen Verbesserungen statt einer deutlichen Rentenrevolution vorzunehmen. Und insofern wäre ich dann wiederum bei diesem Beispiel Österreich, denn Österreich ist ganz interessant. Die haben ein sehr ähnliches Rentensystem tatsächlich früher gehabt, wie in Deutschland, ähnlich zersplittert. Und die haben erkannt, dass ein Wert darin liegt, erstens das Rentenniveau auf hohem Niveau aufrechtzuerhalten, nicht die Kürzung wie bei uns vorzunehmen. Und auf der anderen Seite das System Richtung Erwerbstätigenversicherung für alle auch die Selbstständigen, auch die Beamten weiterzuentwickeln. Und in Österreich ist es so, dass es dort ein deutlich höheres Rentenniveau gibt als bei uns. Also in der langen Frist kann man fast sagen, doppelt so hoch ist es letzten Endes. Die haben eben ja faktisch eine erwerbstätigen Versicherung mittlerweile aufgebaut oder sind im Übergang dazu. Und was noch ganz wichtig ist, was ja häufig in Deutschland nicht so gesehen wird oder als Teufelszeug gebrandmarkt wird, die nehmen dafür auch ein bisschen mehr Geld in die Hand, um diese höheren Renten dauerhaft zu gewährleisten. Und diese etwas höheren Beiträge wiederum werden zu einem größeren Teil als bei uns, nämlich mehr als 50%, von den Arbeitgebern getragen. Das ist übrigens auch in Schweden so. Also ganz viele Länder machen das so, dass die Arbeitgeber mehr zahlen müssen für die Rentenversicherung als die Beschäftigten. Und wenn man diese drei Elemente so zusammennimmt, dann finde ich, ist Österreich definitiv ein Vorbild, in welche Richtung man auch in Deutschland gehen könnte. Und da vielleicht noch ein letzter Punkt zu dem Fall Österreich. Das ist tatsächlich auch ein System, das sehr stark darauf abstellt, äquivalenzorientiert, wie lange hat man vorher zu welchem Lohn gearbeitet. Also auch da sind die Ausgleichsmechanismen eher überschaubar. Aber was die Österreicher anders als wir haben, ist eine sogenannte Ausgleichszulage. Das ist praktisch, kann man sagen, eine Mindestrente im System, die von der Rentenversicherung auch ausgezahlt wird. Und das ist ein ganz wertvolles Mittel in der erwerbstätigen Versicherung, um effektiv Altersarmut zu vermeiden oder schon eingetretene Armut zu bekämpfen und den Leuten da, ich sag mal, auch die Scham zu nehmen, wie in Deutschland zum Amt gehen zu müssen, um eine Grundsicherungsleistung zu beantragen. Also insofern ist Österreich aus meiner Sicht ein sehr schönes, praktisches Beispiel, in welche Richtung man realistischerweise gehen kann.
Was sagt denn ATTAC dazu, Alfred Eibel?
Was die Erwerbstätigenversicherung betrifft, ist das österreichische Modell sicherlich ein sehr gutes Modell, das nachahmenswert ist. Aber die erwähnte Absicherung gegen Altersarmut ist dann doch relativ begrenzt. Also hier haben wir weiter bei unsteten Erwerbsverläufen eine Armutsgefährdung, die unbedingt abgesichert werden sollte. Und der zentrale Punkt ist, denke ich, der angesprochen wurde, das wird nicht in einem revolutionären Akt gehen, sondern über Übergangsprozesse. Und unsere Vorstellung ist eben, unter eine erwerbsorientierte und vom Erwerbseinkommen abhängige Rente noch mal eine Basisrente unten reinzuschieben, die eben eindeutig alle absichert, indem es eben unabhängig davon ist, welche Erwerbsbiografie ich habe. Und dieses System kann man ohne weiteres ausbauen. Es ist ja auch jetzt so, dass wir alte Menschen nicht verhungern lassen, sondern es ist gegenwärtig ein aufwendiger Prozess. Die Menschen müssen zum Sozialamt, müssen ihre persönlichen Situationen darlegen. Ein großer Verwaltungsapparat, den man sich ersparen könnte, wenn man eben, wie in anderen Ländern auch, eine grundsätzliche Altersabsicherung gegen Armut einzieht. Und das könnte ohne weiteres im bisherigen System laufen, aber eben als eigene Absicherung, die nicht erwerbsbezogen oder entgeltbezogen ist.
Es gibt also Möglichkeiten, die Rentenversicherung so umzubauen, dass sie lebensstandardsichernd ist und Altersarmut verhindert. Darin sind sich unsere Experten Dr. Magnus Brosig und Alfred Eibel einig. Die Aktienrente ist für beide keine Lösung. Das österreichische Modell wäre auf Deutschland übertragbar und ein echter Fortschritt. Allerdings kritisiert Alfred Eibel von ATTAC, dass auch dort die soziale Komponente nicht stark genug ist, um Altersarmut für alle Menschen zu vermeiden. Wichtig wird es sein, dass, wie in Österreich, die Arbeitgeber eine größere Verantwortung, also einen größeren Teil der Kosten übernehmen und dass alle Erwerbstätigen in die Rentenversicherung einzahlen. Gibt es für die Umsetzung der gemeinsamen Reformen eigentlich auch Bündnispartnerinnen und Bündnispartner? Welche Modelle bevorzugen andere Organisationen und natürlich auch unsere Experten Alfred Eibel und Dr. Magnus Brosig? Das wollten wir zum Schluss der Sendung von Ihnen wissen. Also, was muss getan werden, um die Zukunft der Rente zu sichern? Das haben wir zuerst auch die Bürgerinnen und Bürger am Harras gefragt.
Jetzt würde ich tatsächlich den zuständigen Politikern gerne überlassen, die sich damit intensiv beschäftigen, weil ich denke, dass man dafür die notwendige Fachkompetenz braucht, um die notwendigen Änderungen einzuleiten.
Also ich lebe in Neuseeland und da ist vieles sehr anders wie hier.
Oder zum Beispiel Schweden, Norwegen. Ich finde das wunderbar, wie die mit ihren alten Leuten umgehen. Die sind alle, die haben alle einen Platz in einem Altenheim, für die ist gesorgt, da wird keiner an Altersarmut leiden. Und so ein Konzept finde ich zum Beispiel toll.
mit mehr Disziplin im solidarischen Bereich. Umweltfreundlichkeit heißt auch ressourcenorientiert, bessere Arbeitsplätze, die dann wiederum solidarisch die Versorgung von Älteren mitträgt. Also ich glaube, das ist so ein Konglomerat. Da muss man einen Stein ins Rollen bringen und das ist dann eine Kette.
Ich glaube, ich fände eine Besteuerung von hohen Einkommen den richtigen Weg. Weil das, gerade wenn das ein solidarisches Miteinander ist, dann bedeutet das auch, dass da jeder seinen Beitrag zu leisten muss und jemand, der viel verdient, dann eben einen höheren Beitrag leisten muss.
Also ich denke, es sind zwei Punkte, die jetzt hier in der Diskussion ja angesprochen wurden. Das eine ist Lebensstandardsicherung und das andere ist Vermeidung von Altersarmut. Und diese beiden Punkte sind anzugehen und da wissen wir viele Verbündete auf unserer Seite. Das sind sowohl die Gewerkschaften als auch Sozialverbände. Gerade zum Beispiel die katholische Arbeitnehmerbewegung hat dieses Cappuccino-Modell entwickelt, das aus drei Komponenten besteht. Das ist das, was wir halt Basis nennen, Rente, die Basiskomponente, die gegen Altersarmut sichert, dann darauf aufbauend eine zweite Komponente, die, wo die Rentenhöhe erwerbsbezogen ist, also das, was man während der Erwerbsphase an Entgelt bekommen hat, und drittens nochmal der Cappuccino-Schaum sozusagen, das wäre nochmal eine persönliche Zusatzversorgung, die von den Menschen aufgebaut wird, die vielleicht noch steuerlich gefördert wird. Also es gibt auch in den Sozialverbänden ähnliche Reformbestrebungen und die Situation, die wir jetzt haben, dass für viele Menschen immer mehr Altersarmut droht, erzwingt eigentlich, dass die Politik reagiert. Wir haben zum Beispiel jetzt ganz konkret aufgesetzt eine Petition, um diese Aktienrente zu verhindern, weil wir das für den falschen Weg halten, weil wir es für viel richtiger halten würden, wenn man die Finanzmittel wirklich zur Stabilisierung der bestehenden Rentensysteme verwendet, die gegen Altersarmut sichert. Aber da haben wir sowohl bei den Sozialverbänden, bei der Zivilgesellschaft als auch bei den Gewerkschaften Bündnispartner, die in dieselbe Richtung gehen.
Ich kann mich dem im Kern anschließen. Also klar ist, wir haben eigentlich ja eine breite Akteurslandschaft, die sind ja gerade eigentlich schon alle genannt worden von Alfred Eibel, derer, die sich einig sind, dass wir auch in Zukunft gute Renten haben können, dass wir dafür einiges tun müssen, die sich auch im Kern einig sind, was wir dazu machen müssen, nämlich die umlagefinanzierte Rentenversicherung stärken und den Leuten gute Arbeitsplätze ermöglichen. Da kann man sich immer über Details streiten, welche Form genau von welchem Versicherungskreis, mit welchem Absicherungsmodell und so weiter man drin hat. Aber ich glaube, dieser Kern, das Bewusstsein zu sagen, das geht auch in Zukunft, wir müssen alles dafür tun, wir müssen uns unterhaken, gemeinsam dafür einstehen und uns nicht sozusagen auf das Kapitaldeckungseis, sag ich mal, locken zu lassen, um da auszurutschen, das ist halt das Wichtige. Und da sollte man sich dann nicht verzetteln, dass wir uns irgendwie über Details streiten, weil im Wesentlichen sind wir uns ja einig. Ich habe es eben schon gesagt, ich würde pragmatisch sagen, lasst uns sozusagen erste Schritte gehen so in Richtung Österreich. Und wenn wir das schon erreicht hätten, das wäre schon mehr als die halbe Miete, und wir dann noch unzufrieden sind, dann weitere Schritte vielleicht zu unternehmen, zum Beispiel was diese Bürgerbasisabsicherungsgeschichte angeht. Aber ich würde sagen, das sollte man nicht zu sehr in den Mittelpunkt stellen. Das Wesentliche ist dieses Bewusstsein, Rente per se stärken, mehr Leute reinholen, besseres Niveau, mehr Sozialausgleich. Ja, und nicht dieser Kapitaldeckungsidee auf den Leim gehen, weil im Kern ist das eben nicht das, was in Zukunft gute Renten sichern wird.
Was braucht es also, um den Lebensstandard zu sichern und Altersarmut zu verhindern? Allem voran Mut. Mut, wichtige erste Schritte zu gehen. Den Willen, die Reform endlich anzupacken und sich nicht in allen möglichen Details zu verzetteln. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Das sehen zumindest die meisten Menschen in unseren Straßeninterviews so. Es gibt ja auch eine breite Unterstützung aus der Zivilgesellschaft. Sozialverbände, Gewerkschaften und die Kirchen sind dabei. Von diesen wird eine kapitalbasierte Rente durch Aktien abgelehnt, genau wie von unseren Experten. Die von ATTAC gestartete Petition zur Verhinderung der Aktienrente ist im Internet abrufbar. Sie ist auf der Webseite dieses Podcasts und in den Shownotes zu finden. Mit diesem Ausblick heißt es vor allem: Lasst uns informiert bleiben. Man kann sich genau die Parteiprogramme anschauen und einfach auf die Straße gehen im Herbst und Winter. Dort werden viele Forderungen gegen die Auswirkungen der Inflation und Energiekrise, die Folgen von Corona und natürlich auch gegen Altersarmut auf der Straße aufgegriffen und von breiten Bündnissen vertreten werden. Im nächsten Monat kann sich jeder hier wieder informieren bei Wirtschaftspolitik neu denken. Dann sprechen wir über Steuern, Steuern, Steuern. Wer zahlt, wie viel und wofür? Geht's auch besser? Ob das möglich ist und vor allem wie, erfahrt ihr am 24. November um 17 Uhr hier bei LoRa München oder auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Verantwortliche Redakteurin für diese Sendung ist Martina Helbing, die auch die Diskussion mit den Experten Alfred Eibel von ATTAC und Dr. Magnus Brosig von der Arbeitnehmerkammer Bremen leitete, bei denen wir uns für das Interview recht herzlich bedanken. Wir danken auch Moritz Fitzek für den Faktenblock. Die Moderation sprach Julia Müller-Tauschwitz, die sich nun auch vom Mikrofon verabschiedet.
Wirtschaftspolitik Neudenken. Ein Podcast von Radio LoRa. In Kooperation von LoRa München mit der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik e.V., der Arbeitnehmerkammer Bremen, ATTAC und Verdi Wirtschaftspolitik. Diese und alle weiteren Sendungen von LoRa München werden durch die Mitglieder im LoRa Förderverein möglich gemacht. Nur dank Ihrer Mitgliedsbeiträge von 5 Euro im Monat bzw. 60 Euro im Jahr können wir die Medienlandschaft um zahlreiche Perspektiven von unten bereichern. Doch die Inflation trifft uns auch. Nur gemeinsam mit Ihnen kommen wir da durch. Werden Sie jetzt Mitglied oder spenden Sie. Informationen unter www.lora924.de. Danke.